Wie viel hast du in dieser Woche Bibel gelesen? Wer von euch hat in dieser Woche Bibel gelesen? Das sind wesentlich weniger als die, die gesagt haben, dass sie Hunger nach dem Wort Gottes haben. Also wenn ich so richtig Hunger habe, ne? Ist dir das schon mal passiert? Und du hast einen Tisch gedeckt von Essen und du isst dann nicht? Ist mir schon passiert, wenn ich dann ganz bewusst faste, dann mache ich sowas, ja. Aber normalerweise, wenn ich richtig Hunger habe und habe was zu essen, dann esse ich auch. Wenn ich sage, ich habe Hunger nach dem Wort Gottes und ich esse nicht und lese nicht in der Bibel, dann bin ich unehrlich. Boah. In dieser Woche ist mir aufgefallen, wie oft Gott uns im Alten Testament darauf hinweist, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu lesen. Ist euch das mal aufgefallen? Als er Israel aus Ägypten herausgeführt hat, hat er ihnen das Gesetz gegeben. Wie oft hat Mose dem Volk Israel das Gesetz vorgelesen? Und immer wieder daran erinnert und immer wieder und immer wieder und immer wieder hörst du das Gleiche. Irgendwann denkst du doch, das müsste, sag mal, warum steht das da immer und immer wieder drin? Gott möchte uns Gutes tun. Er möchte uns füttern. Er möchte uns segnen. Mit all dem, was er hat. Am Montag haben wir Fürbitte gehabt und wir haben mal ein bisschen was anderes ausprobiert. Wir haben den Psalm 1 gebetet. Hast du sowas schon mal gemacht? Die da waren, die waren erstmal ein bisschen verdattert und überrascht. Wie macht man sowas und wie geht das? Wir haben nicht einfach den Psalm 1 gelesen, nein, wir haben ihn gebetet, weil da stehen viele Dinge drin und wir haben uns Gedanken gemacht, warum hat David die ausgesprochen, warum hat David die im ersten Psalm, das muss man sich auch, das hat ja auch eine Bedeutung, der erste Psalm ist ein besonderer Psalm, weil er steht an erster Stelle, das heißt, er hat eine besondere Bedeutung auch. Und unter anderem steht in diesem Psalm im Vers 3, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Welch ein schönes Bild. Also wenn ich mir das so richtig vor Augen male, das ist so eigentlich das, was ein Baum braucht. Wenn er in der Nähe von Wasser steht, dann gibt es eigentlich keinen besseren Platz für einen Baum. Ja, wenn er irgendwo in der Wüste steht, dann wird er immer kämpfen, wird immer mager aussehen, wird nicht richtig gedeihen, die Blätter sind nicht so richtig entfaltet, die Früchte sind verschrumpelt, weil das Wasser einfach nicht da ist. Ein Baum, der am Wasser steht, der blüht, der bringt Frucht, der gedeiht, der wächst und die Früchte sind prall und dick. Und dieses Bild wird für jemanden gebraucht, der sich im Wort Gottes vertieft, der das Wort Gottes liebt und täglich liest, der Lust hat an dem Wort Gottes. Und die Folge davon ist, dass es ihm genauso geht, dass er Früchte bringt zu seiner Zeit, dass er gedeiht, dass es ihm gut geht. Merkt ihr diesen? So, wenn man das so liest, dann liest man das und nimmt man das auf, aber wenn man das mal betet, wenn man sich darüber Gedanken macht und wenn man dankt dafür, Herr, du hast uns dein Wort gegeben, wir haben es doch. Wir müssen nicht erst irgendwo stöbern, wir müssen es nicht erst übersetzen lassen, sondern wir haben es. Oder hat irgendjemand kein Wort Gottes von uns? Jeder von uns hat es und lässt es liegen und liest es nicht. Sitzt vorm gedeckten Tisch und liest es nicht. Wenn du dir das so bewusst machst, warum, wenn du das so liest im Psalm 1, dann merke ich, der Vater hat eine solche Liebe für uns, er hat uns alles geschenkt, er hat uns an die Wasserbäche gepflanzt, der hat uns alles gegeben. Und so genauso meint er das auch. Ich habe dir alles gegeben, nun nimm doch. So, das ist ein Hinweis, also dieser Psalm 1 ist ein Hinweis im Alten Testament, wie gut und wie schön und lieblich das Wort Gottes ist und wie nötig wir es brauchen und wie sehr der Herr uns damit segnen will. Ich glaube, wir ahnen gar nicht, wie sehr der Herr uns mit seinem Wort segnen will. sonst würden wir das verschlingen. So, das Volk Israel hat es auch nicht getan. Und was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass sie Mangel hatten, dass sie krank sind, dass sie verstoßen wurden, dass sie überfallen wurden von anderen Völkern, dass es ihnen schlecht ging. Und das hat Gott vorher gesagt. Haltet euch an meine Gebote, dann wird es euch gut gehen. Wenn ihr euch nicht an meine Gebote haltet, lest das mal nach im 5. Mose 28. Der Segen ist so umfassend, der wird in, weiß nicht, 4 oder 5 Versen abgehandelt. Der ist so umfassend, so pauschal, ich will euch segnen mit allem, was ihr braucht. Es wird euch gut gehen, ihr werdet Frucht bringen, ihr werdet Kinder haben, es wird kein Mangel sein und ihr werdet sicher wohnen. So, das reicht. Wozu musst du noch mehr Segen haben? Und dann kommt der Fluch. Und dann lies mal, das ist ein ganzes Kapitel über Fluch, wie viele Verse da stehen. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr euch daran nicht haltet, wenn ihr nicht gehorsam seid, dann, und was kommt da alles? Boah, mach ich gar nicht dran denken. Das ist gruselig. Dann denkst du, sag mal, das würdest du nie jemandem irgendwie wünschen. Und ich musste wirklich so daran denken, ans Dritte Reich. Ich finde es so grausam, was da geschehen ist. Wie da mit Menschen umgegangen worden ist. Als wir in Yad Vashem waren, da habe ich so ein paar Bilder gesehen, habe ich gedacht, wie können Menschen so mit anderen Menschen umgehen? Es war für mich unfassbar. Und dann habe ich das heute Morgen nochmal gelesen, den Fluch, und habe gedacht, das ist genau das, was Gott ihnen versprochen hat. Nicht, ich will das überhaupt nicht rechtfertigen damit, überhaupt nicht. Aber das ist genau die Folge davon. Sie haben sich von Gott abgewandt. Von dem liebenden Gott, der ihnen Gutes tun will, der ihnen versprochen hat, Gutes zu tun. Warum erzähle ich das? Einmal um uns zu ermutigen, wir haben das alles. Wir haben alles und wir sollten es nutzen. Es ist gut für uns. Auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht begreifen, wenn wir es da lesen, es wird uns gut tun. Aber wir haben eigentlich keinen Hunger. Das ist mir heute Morgen nochmal so bewusst geworden. Wir haben keinen Hunger. Wir füllen uns mit anderen Dingen. Und wenn wir satt sind, wenn wir zu viele Informationen aufgenommen haben, dann haben wir keinen Hunger mehr. Dann verachten wir das, was noch an Gutem da ist. Ich kann das im Moment sehr gut nachvollziehen. Wir waren Freitag auf der Hochzeit von meinem ältesten Sohn und es gab so viel zu essen. Und eine Stunde nach dem Mittagessen gab es dann Kuchen. Ich mag Kuchen. Und die Hochzeitstorte war wirklich lecker. Aber ich hatte keinen Hunger, ehrlich. Ich habe sie gegessen, aber nicht so wirklich mit Hunger. Ich war satt. So was Gutes verachte ich, weil ich satt bin. Womit fühlen wir uns? Gott hat immer wieder Dinge zu uns gesprochen, hat uns Dinge versprochen. Und er möchte, dass wir sie in Anspruch nehmen, dass wir sie glauben, dass wir sie annehmen. Und das sollen wir tun. Und darum geht es auch heute Morgen. Ich bin noch immer nicht fertig mit den ganzen Verheißungen, die der Herr uns geschenkt hat. Dabei habe ich nur eine Auswahl getroffen. Er hat uns noch viel mehr geschenkt, aber ihr wisst, die Auswahl da hinten, die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Gott meint es gut mit uns. Gott meint es gut. Er ist der liebende Vater, der es gut mit uns meint. Und wie oft nehmen wir diese Liebe, das, was er uns eigentlich Gutes tun will, nicht an? Und ich möchte uns ermutigen, das zu tun, das anzunehmen. Einer Gemeinde kann nichts Besseres passieren, als dass Menschen in Scharen kommen und sich für Jesus entscheiden, oder? So, das ist zumindest mal meine Vorstellung von Gemeinde, ja, dass wir nicht nur unter uns bleiben, sondern dass Menschen kommen, dass sie Hunger haben, dass wir ihnen den Weg zeigen, dass sie sich bekehren und dann, dass wir Arbeit haben. Ich weiß, dass eine Gemeinde das ungeheuer herausfordert. Stell dir mal vor, es kommen 10 oder 20 Leute und wollen sich bekehren. Das Bekehren ist ja nicht das Schlimme. Was heißt das Schlimme? Ist sowieso nicht schlimm. Das ist gut. Und wir freuen uns alle. Aber was kommt dann? Dann wollen die alle was wissen. Die wollen alle wissen, wie Glauben geht und wie die Bibel zu verstehen ist. Das ist cool. Aber wer kümmert sich darum? Wer zeigt ihnen das? Aber hier sind genügend Leute da, die das können. Und das ist das, was einer Gemeinde so gut tut. Wenn dich Leute fragen, wie verhält sich das denn? Wieso ist Jesus gestorben? Und was weiß ich, was noch? Und was ist Wiedergeburt? Und was ist Taufe? Was hat es mit der Taufe auf sich? Und wie verstehe ich das in der Bibel? Warum sind da so viele Opfer? Und ihr kennt die Fragen alle ganz genau. Und die Leute fragen dich Löcher im Bauch und du kannst gerne antworten, weil du weißt schon so lange, so viel und kannst es endlich mal an den Mann bringen. Das ist für eine Gemeinde das Beste, was uns passieren kann. Und das ist das, was der Herr uns versprochen hat. Oder? Oder geht es uns jetzt im Moment so richtig gut? Nö. Euch geht's gut, ja? Ich finde, wir haben Mangel. Uns geht's nicht gut. So, wir braten im eigenen Saft. Nein, der Herr will was Besseres für uns. Im Jahr 2013 hat der Herr Folgendes zu uns gesagt. Es wird eine Zeit kommen der Erweckung. Türen werden sich öffnen. Mein Reich wird größer werden. Es wird Platz sein zum Unterkommen von Menschen. Ein Strom wird fließen und dieser Strom wird nicht mehr gebremst werden. Eure Treue und Liebe ist der Stamm, wo ich weiterbauen kann und werde. Ich bin stolz auf euch und dankbar, denn ich liebe euch so sehr. So spricht ein liebender Vater. Er möchte uns Gutes tun. Deswegen habe ich gesagt, das ist das Beste, was einer Gemeinde passieren kann. Die wird lebendig, glaub mir das. Und zwar auch die schon ganz lange da sind, werden lebendig. Sie werden herausgefordert. Ja, das ist das, was uns gut tut. Was ist mit Erweckung gemeint? Wir haben schon so viel von der Erweckung gehört. Was ist eigentlich Erweckung? Erweckung ist, wenn Menschen Hunger nach Gott bekommen. Wenn sie wieder nach Gott fragen. Von sich aus. Wirklich Hunger bekommen und suchen. Wer kann mir denn was von Gott erzählen? Erweckung ist, dass sie von der guten Botschaft von Jesus, vom Evangelium ergriffen werden, wenn sie es hören, dass sie davon ergriffen werden, dass sie ihre Fehler erkennen, dass sie Buße tun, Reue zeigen für das, was sie an Mist gebaut haben in ihrem Leben und um Vergebung bitten, Erlösung, Errettung empfangen. Es gab Zeiten, wo Leute auf der Straße, wenn sie das Evangelium gehört haben, niedergefallen sind, angefangen haben zu heulen über ihr Leben und Buße getan haben. Vor allen Leuten. Das ist Erweckung. Kennen wir gar nicht so, ne? Und dann, wenn sie sich bekehrt haben, dann wollen sie mehr von Jesus wissen. Dann hungern sie wirklich nach dem Wort Gottes. Wie ein Baby schreit nach Milch, so hungern die nach dem Wort Gottes. Und dann müssen wir dem Wort Gottes geben, sonst verhungern die. Ja, im Moment erleben wir das nicht. Mal ganz ehrlich. Wir sind froh über jeden, der sich bekehrt. Ne? Ich denke an Kalle und Sarah und Martha und so. Freut mich. Aber das ist noch nicht Erweckung. Das sind so Tröpfchen, so Gnadenerweise, die der Herr uns schenkt, weil es noch keine Erweckung. Erweckung ist, wenn da viele kommen, viele kommen. Menschen wollen von Gott nicht viel wissen. Viele treten aus der Kirche aus. Ganz viele. Und ich habe jetzt gerade neulich gelesen, es ist nicht so, dass sie von der Kirche alleine enttäuscht sind und dann in eine Freikirche wechseln. Das ist nicht der Fall. Unsere Freikirchen wachsen auch so gut wie nicht. Hier in Deutschland zumindest nicht. Wir bleiben stehen. So, was hat der Herr uns gesagt? Was hat unser liebender Vater uns versprochen? Sein Reich wird größer werden. Was heißt das, sein Reich wird größer werden? Hast du eine Vorstellung davon? Heißt das nur, dass wir als Gemeinde wachsen werden? Sein Reich ist das, wo Menschen ihm nachfolgen und seinen Willen tun. Und jeder Mensch, der seinen Willen tut, das ist einer mehr, wo sein Reich wirkt. Sein Reich heißt jemand, der auf ihn hört, den er regieren kann. Und jeder, der sich bekehrt, ist einer mehr in seinem Reich. Ob Gemeinden jetzt größer werden oder eine Gemeinde größer, das baut sein Reich. Und wenn einer in keine Gemeinde geht, baut das auch sein Reich, wenn er ihm folgt. Es ist nicht gut, aber es baut sein Reich. So, sein Reich soll größer. Das ist sein Sehnsucht, das ist sein Verlangen und er braucht uns dazu. Und wir sollen uns darauf vorbereiten. Das ist so, als wenn du überhaupt noch nicht siehst und du bereitest was vor. Wir sehen noch nichts davon. Worauf sollen wir uns jetzt vorbereiten? Wir sollen im Herzen wirklich glauben, dass der Herr das tun will. Wenn ich an Räumlichkeiten denke, dann denke ich immer, also wir, für uns ist das jetzt schon zu groß, wir können mit der Hälfte auskommen. Wir haben im Moment, letzte Woche hatten wir mal 30 Gottesbesucher, heute sind 26. Das ist nicht viel. Da kommen wir mit dem Raum aus mit 40 Leuten, locker. Dann haben wir noch ein bisschen Platz für Gäste. Aber wenn ich an Räumlichkeiten denke, dann denke ich, nein, das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Wenn das eintritt, was der Herr versprochen hat, dann brauchen wir viel, viel mehr Platz. Das ist sich darauf vorbereiten. Ich sage nicht, wir kaufen jetzt ein Gebäude sofort. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich denke in einer anderen Größenordnung, wenn ich an Gebäude und wenn ich an Räume denke. Und ich weiß auch, wir können uns jetzt nicht, wer weiß, was Großes leisten. Wir müssen da einfach auch immer im Balance sein. Weil der Herr hat gesagt, er wird Platz schaffen. Das gehört mit zu dieser Verheißung dazu. Er wird auch dafür sorgen, dass wir Platz haben. Aber wir sollen uns nicht einengen, sondern wir sollen das dann auch in Anspruch nehmen, wenn der Herr so und sowas gibt. Selbst wenn wir uns darin verloren kommen. Wenn wir jetzt einen Saal mit 150 Leuten hätten, dann würden wir uns darin verloren vorkommen. Aber wir brauchen mindestens so einen Raum, damit Leute kommen können. Der Strom wird fließen. Wir haben jetzt vorletztes Mal vom Staudamm gehört. Und das ist nicht das einzige Mal, dass der Herr vom Strom spricht. Was meint er mit dem Strom? Die Kraft des Heiligen Geistes, die fließen wird. Und ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird keine Erweckung kommen. Wer soll Menschen denn überführen? Wir können ihnen das Evangelium sagen, aber überführen wird der Heilige Geist sie. Und ziehen an das Herz des Vaters wird der Heilige Geist sie. Wir können Hinweise geben, Wegweiser sein, Vorbilder sein, aber letztendlich muss der Heilige Geist ziehen. Wir können da nichts dran machen. Wir können nicht schieben und schubsen und ja. So, der Heilige Geist wird der Versicherungsvertreterin nachgehen. Ina hat sie auf den Weg gebracht, sie gewiesen, war gehorsam, aber letztendlich zieht jetzt der Heilige Geist. Vielleicht wird Ina nochmal wieder gebraucht, aber der Heilige Geist ist an ihrem Wirken, am Herzen. Und das ist auch ein Versprechen, was im Wort Gottes steht. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also mich begeistert das eigentlich immer wieder. Wenn aus uns Ströme lebendigen Wassers fließen, das ist der Heilige Geist. Rechnen wir noch damit? Oder sind wir schon so müde geworden, dass wir sagen, das passiert doch sowieso nicht? Er meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Also als Jesus das gesagt hat, war noch nichts davon zu sehen. Da wusste man, dass im Alten Testament die Leiter, die Könige, die Propheten vom Heiligen Geist erfüllt waren und auch im Namen Gottes gesprochen haben. Aber nicht das normale Volk. Jesus spricht hier von einer Zeit, die kommen wird. Und wir lesen doch in der Apostelgeschichte, dass es geschehen ist. Es war kein falsches Versprechen, sondern es ist eingetreten. Und wir leben in der Zeit danach. Also ist es möglich. Der Heilige Geist ist da und strömt durch uns. So, und dann, in dem, was der Herr uns versprochen hat, dann folgt ein Bild, was er gebraucht. Ein Bild von einem Baum. Er sagt, eure Liebe und Treue ist der Stamm, an dem ich weiterbauen kann. Zeigst uns mal das Bild junger Apfelbaum. Einfach um das mal uns vor Augen zu führen, was heißt das? Was bedeutet das? Ein junger Apfelbaum hat noch einen relativ dünnen Stamm. Und guck mal, wie viele Blüten da dran hängen. Wenn das alles Äpfel wären, so richtig dicke, pralle Äpfel, dann bricht der Baum zusammen. Das hält er nicht. Deswegen nimmt man in den ersten Jahren bei einem Apfelbaum die Äpfel ab, bevor die groß werden. Der soll nicht tragen. Der soll erstmal seine Kraft in den Stamm und in die Zweige bringen, damit die stabil werden, damit die haltbar werden. So, und jetzt zeige ich uns mal das nächste Bild. So. Ein richtig alter Apfelbaum. Und der kann das halten. Der kann die Frucht halten. Was sind wir als Gemeinde? Welche von den beiden sind wir? Na, ich meine jetzt nicht, ja, man könnte das jetzt auch so meinte ich das jetzt gar nicht, von wegen Autsch. Ja, wir sind eher vielleicht noch am Blühen und am Tragen. Das meinte ich gar nicht. Wir sind in der Lage, Frucht zu tragen. Darum geht es mir. Der Herr sagt, eure Treue und Liebe sind der Stamm, an dem ich weiterbauen kann. Wir haben einen stabilen Stamm, sagt der Herr damit. Unsere Liebe und Treue zum Herrn ist der Stamm. Da ist Substanz bei uns. Und der Herr sagt, daran kann ich Früchte aufhängen. Wenn Menschen, das ist das, was ich vorhin erzählt habe, wenn Menschen sich bekehren, sie müssen weitergeführt werden. Die müssen Nahrung kriegen, die Frucht muss wachsen. Und hier sind genügend Leute, die wissen, wie es geht, die glauben, die ja Erfahrungen gemacht haben im Glauben, die Menschen weiterführen können, die ihnen Milch und Schwarzbrot geben können. Schwarzbrot erst nach einer gewissen Zeit natürlich. Wir sind treu und lieben ihn. Das ist das, was der Herr uns mitgibt und sagt. Merkt ihr den liebenden Vater dahinter? Er schilt nicht von wegen, da ist noch keine Frucht, sondern er sagt, da ist Substanz da, da kann ich was dranhängen. Er achtet uns wert und möchte uns was schenken. Und er braucht Gemeinden, glaub mir, es gibt Gemeinden, wo Menschen das nicht finden, wo diese Treue auch zum Wort nicht finden, wo verwässert wird. Und ich spreche jetzt nicht von einer bestimmten Gemeinde irgendwo, aber nicht überall wird das ernst genommen, das Wort. Nicht überall ist eine Hingabe zum Herrn da. Und bei uns sieht er das und er freut sich darüber. Und das ist das, wo er weiterbauen kann. So, das ist das, was er schätzt an uns. So, der Vater, ich sag mal so, der Vater ist stolz auf uns. Kannst du das fassen? Der Vater ist stolz auf uns. Aber wir sollten uns nichts darauf einbilden. Ich dämpfe das jetzt schon gleich wieder, ich weiß. Es ist nicht gut für uns, wenn wir deswegen stolz sind. Der Vater darf stolz sein darauf. Und wir dürfen dankbar sein, dass der Vater stolz ist, aber wir sollten nicht stolz werden. Ein paar Monate später kam nämlich eine weitere Verheißung, die lese ich euch gleich vor. Ich möchte euch erstmal drei Bibelstellen sagen, warum es nicht gut ist, wenn wir uns rühmen würden. Sprüche 15, Vers 33. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Und der Ehre geht Demut voraus. Wir sind vom Herrn abhängig. Unsere Weisheit ist im Herrn, im Wort Gottes übrigens. Und wenn wir Ehre haben wollen, dann ist Demut eine Voraussetzung dafür. Wir werden keine Ehre vom Herrn bekommen, wenn wir nicht demütig sind. Sprüche 18, Vers 12. Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig. Aber vor der Ehre kommt Demut. Das ist genau dasselbe. Nur das eine ist negativ ausgedrückt und das andere positiv. Wenn du zusammenbrechen willst, wenn du dich kaputt machen willst, wenn du zerstört werden willst, dann brauchst du dich nur zu rühmen und hochmütig zu werden und sagen, ich bin's, ich kann's, ich schaffe es. Das ist das Beste dafür, kaputt zu, zusammenzubrechen. Aber wenn du Ehre haben willst, dann werde demütig. Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Manometer. Lass uns demütig werden, oder? Wir wollen reich werden. Lass uns demütig werden. Was ist eigentlich Demut? Weißt du das? Was ist Demut? Ja, das, ich weiß, das ist so das Erste, was einem dazu einfällt, sich erniedrigen. Das Erste, was zu Demut gehört, zu wissen, wer man ist und was man kann. Zu wissen, wer man ist und was man kann. Nicht von wegen, was man nicht ist, das gehört auch mit dazu, aber erstmal zu wissen, was man ist und was man kann. Und du bist was. Und wenn der Herr sagt, so ich schätze euch für eure Liebe und Treue, dann können wir sagen, ja, wir lieben Jesus und wir sind treu. Und das sind wir. So, das Zweite ist zu wissen, was man nicht ist und was man nicht kann. Das gehört auch mit dazu. Die, die hochmütig sind, die können nämlich alles. Und die können nicht nichts. Aber die überschätzen sich in vielen Dingen, die können nämlich auch viele Dinge nicht und sind in vielen Dingen nicht gut, aber sie meinen, sie wären gut und deswegen fallen sie auch und werden zerstört. Also auch zu wissen, wo sind meine Grenzen, was kann ich nicht? Das einfach zuzugeben und zu sagen, ja, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das dürfen wir. Wir dürfen in manchen Dingen auch wachsen, das ist auch keine Frage, aber einfach die Einschätzung, was bin ich und was bin ich nicht. So, das ist das Erste. Biblisch gesehen von Demut, wenn von Demut die Rede ist, dann ist immer die Abhängigkeit von Gott gemeint. Dieses Verhältnis zu Gott. Gott ist groß, er liebt mich und ich bin abhängig von ihm. Ohne ihn kann ich gar nichts. Das bedeutet Demut. Das zu erkennen und so zu leben, das meint Demut. Und wir brauchen uns nicht zu schämen, geringer zu sein als Gott und abhängig zu sein als Gott, weil Gott ist der Allerhöchste und der Größte. Wir müssen uns nicht mit Menschen vergleichen, aber wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann kommen wir immer. Dann merken wir immer, wir sind abhängig von ihm. Er hat uns geschaffen. Er hat uns das Leben gegeben. Und er erhält uns. Wer von uns kann Leben geben? Erhalten. Wer kann ein Haar auf dem Kopf schaffen? Ausreißen kann ich das wohl, aber neu schaffen kann ich das nicht. Sonst hätte ich das vielleicht schon mal gemacht. Richtig. Ich kann sie nicht mal zählen. Alle unsere Fähigkeiten, wo haben wir die denn her? Wer wir sind, was wir können, was wir, ne? Woher haben wir das? Wenn wir uns bewusst sind, das kommt vom Herrn, der hat mir das geschenkt. Das heißt, ich bin dankbar dafür. Das bedeutet Demut. Ich darf sagen, ja, das kann ich gut, aber ich weiß, ich habe es vom Herrn. Es ist nicht mein Verdienst. Ich habe es nicht gemacht. Wie viel Kraft habe ich? Wie viel Gesundheit habe ich? Woher habe ich die? Kann ich die machen? Ich kann die erhalten. Ich kann das dafür tun. Ja, aber letztendlich, die Kraft und die Gesundheit habe ich von Gott. Das heißt, ich bin abhängig von ihm. Und diese Abhängigkeit, und ich bin nicht so abhängig von wegen, ich muss betteln, Herr, gib mir. Nein, wir haben einen liebenden Vater, der uns das gerne schenkt. Und trotzdem sind wir davon abhängig. Wie viel können wir selbst davon machen? Aber wie oft sind wir stolz darauf, was wir alles können, was wir alles vollbringen? Das ist gefährlich. Wir schaden uns selbst. Wenn wir hochmütig werden, dann verlassen wir Gott. Dann gehen wir immer weiter von der Quelle weg. Wir verlassen die Quelle. Denkt nochmal an diesen Baum, der an den Wasserbächen gepflanzt ist. Wenn wir hochmütig werden und meinen, wir können es von alleine, wir haben selber die Kraft, diese Frucht hervorzubringen, entfernen wir uns immer weiter von der Wasserquelle. Und erst mit der Zeit merken wir, ohne Wasser wird das nichts. Wir können keine Früchte hervorbringen. Wir sind abhängig davon. Wir sind abhängig von der Nähe Gottes, der Gegenwart Gottes, dem Wort Gottes. So, der Vater möchte uns davor bewahren, dass wir in Dürre leben und keine Frucht bringen, sondern er möchte uns reich machen und vor allen Dingen, er möchte nicht, dass wir zerstören und selber zerstören. Im September 13 hat er uns ein ernstes Wort gegeben. in der Beziehung. Und er hat angefangen damit und gesagt, ich bin dabei, euch Demut zu lehren. Wenn ich das so im ersten Moment höre, dann denke ich so ähnlich, er will uns unsere Grenzen aufzeigen. Er will uns zeigen, wie schwach wir sind. Aber wenn ihr jetzt mal daran denkt, was ich eben gesagt habe, dass Demut uns davor schützt, uns zu zerstören und uns Ehre und Reichtum bringt, was meint denn der Vater damit, wenn er uns Demut lehren will? Er will uns reich machen. Er will uns fähig machen, das, was er uns versprochen hat, auch tragen zu können. Und damit wir uns nicht erheben und dann da doch zerstört werden. Denn wenn wir uns erheben, sind wir angreifbar. So, was dann folgte, das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Wenn ihr das haben wollt, dann kann ich euch das mal geben. Aber was folgte, ist eine Erinnerung daran, wie es im Moment in der Gemeinde läuft, beziehungsweise was nicht gut läuft. Uns tatsächlich darauf hinzuweisen, guck mal, von alleine schafft ihr das nicht. Da ist Mangel da. Überall. Viel Krankheit, wenig Heilung. Ist immer noch so. Viel Arbeit, wenig Mitarbeiter. Zu der Zeit, meine ich, haben wir Lobpreis aus der Konserve gemacht. Aus der Konserve, von da hinten. Da war keine Band hier vorne, sondern wir haben Lobpreis gemacht. Das war schön, das war gut. Aber es war nicht gut aus der Konserve. Ich sage mal, die Qualität der Musik war vielleicht viel besser. Weil das sind Profimusiker, die da auf den CDs spielen. Aber es ist was ganz anderes, wenn du das aus dem Lautsprecher nur hörst und keinen hier vorne hast, der mit dem Herzen dabei ist. Mir ist es viel lieber, da gehen auch mal ein paar Töne schief oder der Takt ist nicht ganz richtig oder sonst irgendwas, piep egal, aber es ist von Herzen. Es ist, in dem Moment begegne ich Gott und die Lobpreisband führt uns da hinein mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Hingabe. Das ist Lobpreis für mich. Und da kommt es nicht auf jeden exakten Ton an. Ich freue mich darüber, wenn die Musik gut ist. Und ich freue mich darüber, dass wir gute Musik haben. Ich will hier überhaupt nicht unsere Lobpreisgruppe schlecht machen. Aber versteht ihr, was ich meine? Da hatten wir richtig Mangel. Was mir eingefallen dabei ist, der Herr schätzt es, dass wir trotzdem Lobpreis gemacht haben. Dass wir nicht darauf verzichtet haben und haben gesagt, wir haben keine Lobpreisgruppe, also lassen wir den Lobpreis weg. Und ich glaube, dass der Herr sich sehr daran gefreut hat. So. Wachstum war nicht in Sicht. Auch von der Gemeinde her nicht. Daran hat er uns erinnert. Und dann hat der Vater uns gesagt, dass er diesen Mangel zulässt. Dass das nicht einfach so von sich aus passiert ist, sondern er lässt diesen Mangel zu, um uns demütig zu machen. Wir sollen lernen, von ihm abhängig zu sein. Und das sollen wir ganz tief lernen. Das soll so wir sollen es nie wieder vergessen. Deswegen ist diese Zeit auch so lang. Wir sollen es nicht wieder vergessen. Wenn ich mir überlege, dass das Volk Israel 40 Jahre lang Mangel in der Wüste gehabt hat, obwohl sie sind ja versorgt worden, aber trotzdem, vieles war nicht so schön, wie sie es haben wollten und sie haben es trotzdem vergessen, dass sie von ihm abhängig sind. Merkt ihr, wie schwer das ist, dass das so ein Teil von uns wird, diese Demut, dieses zu wissen, ich bin abhängig davon, von ihm. Ohne ihn läuft nichts. Ohne seinen Segen sind wir verloren. Wir brauchen ihn. Und das ist genau der Grund, warum er sagte, so ich lasse diesen Mangel zu, damit ihr euch das verinnerlicht. Es war nicht immer so. Wir hatten auch Zeiten in dieser Gemeinde, war vor meiner Zeit, aber spielt überhaupt keine Rolle, wir hatten Zeiten, wo es gut ging, wo Leute kamen, ja, wo Erweckung will ich nicht sagen, aber da kamen wirklich Leute dazu, da war Lebendigkeit da, da war ein frischer, guter, mit vielen Leuten Lobpreis da und so weiter. Das war richtig klasse. Der Geist war am Wirken. Und wir sind hochmütig geworden. Wir meinten, wir könnten es von alleine. Wir nehmen Wolfsburg ein. Ich habe das von meinen Kollegen gehört, dass so ist die Gemeinde rübergekommen, wenn sie auf die Straße gegangen ist und so proklamiert hat, wir nehmen Wolfsburg ein. Da Da schwingt Hochmut mit. Wir können es, wir sind es. Nein, das sind wir nicht. Der Herr gebraucht uns. Wir sind ein Teil des Ganzen. Und es ist schön, wenn der Herr uns gebraucht und uns was gibt. Aber wir sollten immer daran denken, wir sind es nicht, sondern der Herr ist es, der es tut. Der Herr möchte uns mit Geist und Vollmacht ausstatten. Mit Geist und Vollmacht. Das heißt, wenn wir beten, es soll es geschehen. Ich habe so vorhin dran gedacht, wenn wir aufgestanden wären gestern und hätten gebetet, dann hätten wir den Straßenansatz machen können. Wir haben doch einen allmächtigen Herrn, oder? Was geben wir aus der Hand, wenn wir nicht beten und zu ihm rufen und schreien, Herr, wir wollen Menschen retten, also lass uns rausgehen. Und du musst dafür sorgen, dass das Wetter gut ist. Was geben wir für eine Vollmacht aus der Hand? Der Herr will uns mit Geist und Vollmacht ausstatten, dass wir auch das nehmen im Glauben und aufstehen und dieses so wirklich beanspruchen. Und zwar in dieser Sicherheit, ja, der Herr ist für uns, er liebt uns und er will das tun. So, er will, dass wir Kraft und Wunder erleben. Dass sich auf einmal das Wetter wirklich wendet und komplett anders wird. Dass Leute auf der Straße sich bekehren, heil werden, gesund werden und sagen, so, wie kann ich diesen Jesus kennenlernen? Das sind Zeichen und Wunder. Und zwar, wenn es nicht nur bei einem bleibt, dann ist es wirklich Wunder, wenn dann auf einmal 10 Leute kommen. Das möchte er tun. Aber er möchte uns davor bewahren, dass wir dann sagen, wir sind es. Wir sind so toll. Wir sollen immer daran denken, wie es mal gewesen ist. Welchen Mangel wir hatten, weil er diesen Mangel zugelassen hat. Nicht, weil er uns schädigen wollte, sondern weil er uns darin lehren will. Ohne mich seid ihr gar nichts. So, und dann geht es weiter. Und ich lese jetzt mal die Verheißung zum Schluss vor. Ich rufe euch zu mir, vertraut mir. Ich bin euer Herr, der euch liebt. Ich will euch helfen und leiten. Ich kann und will Dinge tun, die menschlich gesehen unmöglich sind. Menschlich gesehen können wir kein Wetter verändern. Ich will Dinge tun, die menschlich unmöglich sind. Oder dass Menschen kommen. Was können wir daran tun? Aber ich brauche euer Vertrauen. Ruft zu mir, wenn immer ihr Hilfe braucht. Brauchen wir Hilfe? Verlasst euch nicht auf eure Kraft und Möglichkeiten. Verlasst euch nicht auf menschliche Sicherheiten. Verlasst euch auf mich. Das fordert unseren Glauben. Glauben heißt nicht zu wissen oder sich auf die Dinge zu verlassen, die ich sowieso weiß. Glauben heißt, sich auf das zu verlassen, was ich noch nicht sehe. Man sieht schon was. Ja? Wie lange ist das her, dass wir davon gesprochen haben? 4 Wochen? Ja, man sieht so langsam was. Letzte Woche war es noch viel weniger. Es kommt Weiß schon raus. Jetzt sieht man was. Aber es brauchte Glauben. Ja gut, viele davon, die haben die Erfahrung schon mal gemacht. Das ist schon kein Glauben mehr. Aber wenn es um Glauben an das geht, was Gott uns verheißen hat, da sehen wir noch nichts von. Heißt das, wir können es glauben? Glauben heißt wirklich, ja, ich rechne damit. Ich plane damit. Ich plane nicht klein, sondern groß, weil der Herr gesagt hat, es kommen Leute. Versteht ihr? Wir brauchen Glauben. So, und dann geht's zum Schluss. Und damit ihr dann nicht wieder überheblich, ich habe noch was vergessen. Wenn ihr das tut, nämlich sich auf ihn verlassen, wenn ihr das tut, dann wird die Gemeinde blühen und wachsen. Dann wird sie zu dem, was ich euch versprochen habe. Hört sich das nicht gut an? Und damit ihr dann nicht wieder überheblich und stolz werdet, lehre ich euch jetzt Demut. Seid euch eurer Schwachheit und Hilflosigkeit bewusst. Vergesst das nicht. Beugt euch und vertraut mir. Das ist unser Schutz. Und dafür sagt der Herr auch. Gott hat an vielen Orten und zu allen Zeiten immer wieder mal Erweckung gegeben. Auch hier in Deutschland. Und immer wieder ist es passiert, dass Leute hochmütig geworden sind, sich von Gott eigentlich abgewendet haben und dadurch ist das Ganze erstickt. Denkt mal nur an den Beginn der Pfingstbewegung hier in Deutschland. Einer der Auslöser, damit dass das erstickt oder niedergehalten wurde, war, weil der Leiter der Versammlung in Kassel überheblich geworden ist und meinte, er könnte das selber kontrollieren. Er hat nicht auf den Geist Gottes gehört und die Geister beurteilt und die bösen Geister gestoppt, sondern er hat alle Geister zugelassen. Er hat nicht auf den Geist Gottes gehört. Und dadurch ist das Ganze so gelaufen, ihr kennt das mit Berliner Erklärung und Geistdämpfen. Und wie lange haben die Pfingstler damit zu kämpfen gehabt? Die sind aus den Kirchen rausgeschmissen worden, aus den Gemeinschaften, mit denen sie vorher jahrelang unterwegs waren und geglaubt haben, sind sie rausgeschmissen worden als die von unten. Und wie lange haben wir damit zu tun gehabt, bevor wir wieder mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten konnten? Das lag daran, mit daran, dass Menschlichkeit da reingekommen ist, Hochmut letztendlich. Ich schaff's von alleine. Denk an den Toronto-Segen, der gut ist und der auch in Toronto weiterhin noch läuft. Aber warum ist das nicht weitergegangen? Warum ist das in der Welt nicht noch mehr geworden, noch mehr Segen geworden? Weil an ganz vielen Orten die Leiter angefangen haben, das Ganze nach menschlichen Maßstäben zu beurteilen und zu sagen, das kann nicht von Gott sein. Das lesen wir so nicht in der Bibel. Ich lese das, also ich beurteile das nach meinem Maßstab, also nee, damit will ich nichts zu tun haben. Menschlich ist das, hochmütig ist das. Da hat der Feind Raum gehabt und hat etwas wieder niedergedrückt, was der Heilige Geist angefangen. Denkt an Pensacola, Erweckung. Leute, das war keine besondere Gemeinde. Die haben nichts Besonderes auf die Beine gestellt. Da sind Leute, genau das, was ich vorhin erzählt habe, sind Leute gekommen. Und da als ein Aufruf war, da war keine besondere Predigt, sonst irgendwas, sondern die sind nach vorne gekommen, haben Buße getan, haben ihr Leben gegeben und das ging eine ganze lange, lange Zeit, wo immer wieder Menschen sich bekehrt haben. Und dann gab es Streit in der Leiterschaft. Streit in der Leiterschaft hat letztendlich, kannst du das immer irgendwo auf Hochmut zurückführen. Nur drei Beispiele, um uns deutlich zu machen, oder nimm das Volk Israel, daran merkst du es ja auch oder kannst es auch nachlesen. Es ist immer wieder, das ist die Sünde, die Luzifer letztendlich dazu gebracht hat, seinen Platz im Himmel zu verlieren. Er hat gemeint, die Herrlichkeit und der Reichtum, den Gott ihm geschenkt hat, die Kraft, die Vollmacht, selbst gebrauchen zu können. Er hat sich nicht Gott untergeordnet und gesagt, du hast mir das geschenkt und ich darf das gebrauchen, ich bin dankbar dafür, sondern ich gebrauche es jetzt für mich. Ich hab's jetzt, es ist meins. Nee, er hat es verloren. Und das davor möchte der Herr uns bewahren. Und die Gefahr besteht immer, wenn wir Vollmacht, wenn wir Herrlichkeit Gottes bekommen, dann besteht diese Gefahr, dass wir uns erheben und meinen, wir hätten es. Es ist unsers. Es ist nicht unsers. Wir dürfen es erleben und wir dürfen dankbar dafür sein, aber es ist nicht unseres. Und das ist das, was der Herr uns lehren möchte. Uns davor bewahren möchte, wenn es geschieht, dass wir dann hochmütig werden. Weil das wäre unsere Zerstörung. Er will nicht, dass wir zerstört werden. Er will, dass wir gerettet werden, genau wie die Menschen, die gerettet werden. Demut lernen wir in der Gegenwart Gottes. Demut lernen wir dann, wenn wir Gott gegenüberstehen und uns seiner Größe bewusst werden. Demut lernen wir dann, wenn wir uns im Wort Gottes vertiefen. Deswegen habe ich damit angefangen. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Lust hat an der Weisung Jahwes und über sein Wort Tag und Nacht sind. Ich glaube, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Tag und Nacht darüber nach sind. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, es gelingt. Wer will Wunder Gottes sehen? Mehr nicht. Mehr nicht. Ich will Wunder Gottes sehen. Ich will das Lahme laufen. Ich will, dass Kranke gesund werden. Ich will, dass Menschen sich bekehren. Ich will Wunder Gottes sehen. Hier auf der Erde, nicht erst im Himmel. Ich hoffe, ich ziehe euch nochmal irgendwann mit. So, wenn du Wunder Gottes sehen willst, dann begib ich dich in die Hände des Herrn. Lass dich beschneiden. Dieses Bild auf den Baum, lass dich beschneiden. Die wilden Triebe, die müssen ab. Lass dich beschneiden, damit du mehr Frucht bringst. Verwurzele dich in ihm und grabe dich in dein Wort ein. Da müssen unsere Wurzeln sein. Wenn im Psalm etwas von den Spöttern und den Lügnern steht, das ist damit, wo wir uns füllen und wo wir satt werden. Wir kriegen so viele Infos, so viele Nachrichten. Wir nehmen so viele in uns auf. Das ist der Tisch der Spötter. Ich sage nicht, alles ist Müll und alles ist Mist. Ich möchte auch wissen, was in der Welt vorgeht. Ich meine nicht, ihr müsst jetzt euch da vollkommen, aber ich möchte mich erstmal mit dem Wort Gottes füllen. Dann kann ich das Ganze auch beurteilen. Dann kann ich auch sehen, was ist Spott und was nicht. Was ist Lüge und was ist Wahrheit. Erst das Wort Gottes. Amen.